Sensationelles Anspiel. Ja, auch das Thema schon aufgenommen von heute. Wer aufmerksam zugehört hat, der weiß schon, um was es geht. Kleine Verwirrung jetzt nochmal hier vorne. Hier sind Leitprodukte. Also gut, ich könnte Heike jetzt eine Freude machen, gell? Cola Light ist hinter dir. Leichte Portionsmilch, Cheramont leicht. Irgendwann ist jetzt der Platz hier begrenzt von dem Rednerpult. Aber man könnte noch mehr hier vorne aufbauen. Warum Leitprodukte? Ja, weil die Werbung uns die so ans Herz legt, weil sie sagen, ja, man kommt ja viel leichter durchs Leben. Gut, die Dani hat es eben auch nicht so leicht gehabt. Gut, mit dem frommen Mäntelchen ging es dann schon ein bisschen besser. Light, weniger Kalorien. Ob es gesünder ist, sei mal dahingestellt. Gibt es das eigentlich im Glauben auch? Eine Light-Variante im Glauben? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Getauft, Mitgliedschaft, Gottesdienste vielleicht zu besonderen Anlässen, aber dann hat der Glaube an Fahrt verloren. Die Beziehung nach oben bröckelt, beschäftigen mit seinem Wort, fällt schon mal aus oder ja, auch das Reden mit ihm verkümmert ein wenig. Gemeinschaft, Austausch über den Glauben, es wird ganz einfach weniger. Ich muss zugeben, dieses Thema beschäftigt mich schon länger, in den letzten Tagen wieder etwas mehr. Mal anders gefragt, was zeichnet unseren Glauben aus? Wie leben wir ihn? Ist es ein Spaziergang? Wenn ja, ist er einfach, ist er schwer? Und was ist wichtig? Ich bin dabei an einen Text hängen geblieben, ihr könnt ihn jetzt mitverfolgen. Römer 12, 1 bis 2, ich habe mal die Neu-Genfer Übersetzung gewählt. Dort heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich bete nochmal. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass es das bewirkt, was du dir vorgenommen hast. So bitte ich dich jetzt, segne du Reden, Hören und Handeln. Amen. Das ganze Leben als Gottesdienst. Christsein von montags bis sonntags. Unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Das ist eine Antwort oder eine Gegenreaktion auf Gottes Liebe, auf seine Barmherzigkeit, auf sein Erbarmen. Ganz. Das hört sich nicht nach Leid an, nach schmaler Kost, nach einem Produkt von vielen, sondern das ist der komplette Speiseplan des Glaubens. Paulus spricht hier in der Einleitung Gottes Erbarmen an. Und wie groß sein Erbarmen ist, das hat er ein Kapitel vorher erläutert, Römer 11. Gottes Herz ist so groß, dass Juden und Heiden darin Platz haben. Gott erweitert seine Zielgruppe. Er beschränkt sich nicht mehr nur auf das Volk Israel, Paulus spricht von einem Ölbaum, sondern er pfropft noch einen Zweig hinein, die Heiden, du und ich. Das nenne ich mal Erbarmen, bedingungslose Liebe, grenzenlose Barmherzigkeit, die in Jesus sichtbar wurde. Paulus sagt salopp gesprochen, hey, das lässt euch doch nicht kalt, es macht doch was mit euch. Es kribbelt in uns. Wie reagieren wir jetzt auf diese Barmherzigkeit, auf Gottes Erbarmen? Was wäre eine angemessene Reaktion? Vielleicht aus Dank auf die Knie gehen? Vor 2 Wochen hatten wir das Thema Dankbarkeit im Gottesdienst. Oder ein anderer Gedanke. Gott hat in Jesus sein Leben zur Verfügung gestellt um es für uns zu geben. Und eine logische Konsequenz, Paulus spricht von einem folgerichtigen Gottesdienst, wäre es, dass wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen. William MacDonald beschreibt es in seinem Kommentar so: Wenn der Sohn Gottes für mich gestorben ist, dann ist es das Mindeste, was ich tun kann, für ihn zu leben. Ich gebe zu, das fällt schwer. Verlangt es Gott? Nein. Ist es für unsere Erlösung erforderlich? Nein. Wir sind gerecht gesprochen durch Glauben. Paulus hat es in den ersten Kapiteln des Römerbriefes schon erläutert. Da hat er ganz viel Theorie aufgebaut, ganz viel Grundlagenwissen gelegt. Und jetzt, ab Kapitel 12, kommt es zur Kür. Christsein im Alltag, die Praxis. Wenn mir Gott so wichtig ist, dass ich ihm mein Leben zur Verfügung stelle, dann habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen, dem Herrn zu dienen. Wenn die Liebe Gottes, und davon spricht Paulus, unser Leben bestimmt, dann sind wir reif, eigenmächtig zu handeln, in Hingabe. Das ist die logische Konsequenz, wenn ich dem Herrn gehöre, nicht der Welt. Was heißt das denn, dem Herrn gehören? Das klingt ja irgendwie fremd. Bei Tieren hätten wir vielleicht ein Brandzeichen. Gut, manche Menschen haben vielleicht nur irgendwo einen Fisch auf dem Auto oder an der Kette oder wie auch immer. Ich möchte es mal mit Worten aus dem Input vom Mittwoch sagen. Einige waren jetzt nicht da, deswegen erkläre ich das nochmal. Der Jugendhauskreis hatte den Input spezial gestaltet, adventlich, und der war recht musikalisch. Und unter anderem kam das Lied Little Drummer Boy, also das mit den vielen Rampampampams. Chris sagte da, es geht darum, das beste Geschenk zu geben. Und das war bei dem Kind, bei dem Little Drummer Boy, der Begabte, der für den Herrn gespielt hat, seine Gaben einzusetzen. Marie Georg hat es nochmal mit anderen Worten bei einem anderen Lied gesagt. Es geht darum, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, sich ihm hinzugeben. Ich hätte es nicht besser sagen können. Wir dienen dem Herrn in Liebe, nicht aus Pflichtgefühl oder in Abhängigkeit. Paulus spricht hier von einem lebendigen Opfer. Was ein Opfer ist, wissen wir alle. Die Priester haben es immer wieder gebracht, um die Schuld zu sühnen, um den Menschen mit Gott zu versöhnen, wobei die Schuld nie ganz weggeschafft wurde, sondern nach alttestamentlicher Sicht immer nur bedeckt wurde. Und das Ganze meistens mit Tieropfern, mit Lebewesen. Was Paulus aber hier meint, sind geistliche Opfer. Jesu Tod, sein Sterben, das ist ein einmaliges Opfer, ein für alle Mal. Dem ist nichts hinzuzufügen und da bedarf es keiner weiteren Opfer. Warum spricht Paulus also hier noch einmal von einem Opfer, wenn auch von einem geistlichen? Für die Versöhnung, für die Wiederherstellung der Beziehung ist es nicht erforderlich, wie es die Juden getan haben. Wir gehören ja schon im Glauben dem Herrn. Es ist kein punktuelles Opfer wie am großen Versöhnungstag. Es ist ein geweihtes Opfer. Wir weihen uns mit unserem Leben dem Herrn. Wir gehören ihm mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Denken, Reden, Fühlen und Handeln. Wir sind ausgesondert für den Herrn. Wir wollen so leben und handeln, wie der Herr es getan hat. Jesus hat uns da ein gutes Beispiel gegeben und dem sollen wir nacheifern. Aber umgekehrt sollen wir uns nicht der Welt anpassen. Was heißt das denn, der Welt anpassen? Wir sollen ihr nicht gleichförmig sein, wie bei einem Gasgemisch. Atme ich die Luft der Welt ein? Die ist bestimmt vom Lustprinzip. Es geht darum, meine Begierden zu stillen. Oder atme ich die Luft Gottes ein. Hier gelten Gottes Maßstäbe. Und die sind vom Heiligen Geist bestimmt. Nicht mehr vom Fleisch, von Begierden oder der Lust. Es geht nicht mehr um mich. geht um ihn. In Gottes Reich gelten andere Maßstäbe: Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Treue, Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit. Sich den Maßstäben der Welt anzupassen, bedeutet gleich, sich dem Zeitgeist hinzugeben. Also quasi ein Spagat zu machen. Sonntags hier, gedanklich in der Woche da. Eigentlich sollen wir heilig sein, den Unterschied machen. Und das ist ein Fulltime-Job, montags bis sonntags. Dem Zeitgeist sich anzupassen, gleicht einem Chamäleon, was die Farbe des Hintergrundes annimmt. Ist ein Baum grün, dann wird das Chamäleon auch grün. Heißt im geistlichen Sinn, wenn es meine Umgebung mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, färbt es auf mich ab. Und ich nehme es irgendwann mit der Wahrheit vielleicht auch nicht mehr so genau. Das wäre eine Form von Glauben-Leid. Tanzen auf beiden Hochzeiten. Ein Stück in der Welt zu sein, aber auch gleichzeitig irgendwie zu Gottes Reich zu gehören. Da passiert aber etwas. Da findet ein Austausch statt zwischen der Luft. Wir sollen nicht der Welt gleichförmig sein. Ein Beispiel. Es geht zum einen um die Luft der Welt, sagen wir mal kalte Luft. Dann geht es aber um die Luft in Gottes Reich, die ist bestimmt von Gottes Maßstäben. Und diese beiden Luftgemische vermischen sich miteinander. Kalte Luft, warme Luft. Das Ergebnis? Warme Luft, laue Luft, Lauheit. Der Glaube verliert an Fahrt. Es geht nicht darum, sich von der Welt vereinnahmen zu lassen, sich von ihr prägen zu lassen. Umgekehrt, Christus hat uns geprägt und wir sollen diese Prägung in die Welt hineintragen, nicht umgekehrt. Was ist eigentlich damit gemeint, Welt? Welt ist da, wo Gott keine Bedeutung hat. Welt ist ein System, um ohne Gott glücklich zu werden. Es gibt kein, naja, sowohl als auch. Es gibt nur ein Entweder oder. Weitere Maßstäbe der Welt können sein, erfolgreich um jeden Preis, der Stärkere setzt sich durch, Ansehen und Ruhm sind wichtig, Reichtum, Genuss. Kann es sein, dass unser Glaube Konkurrenz bekommt? Geht es noch um Gott, wie Marie es formuliert hat, mit Jesus als Mittelpunkt? Oder drehen wir uns um uns selbst? David wollte ja eigentlich mit Psalm 23 sagen, er weidet, er führt, er erquickt und lenkt seinen Blick auf Gott. Ist unsere Lebensmelodie umgekehrt, wo ganz viel Ich drin vorkommt? Ich denke, ich meine, ich will. Lenken wir uns in der Freizeit vielleicht zu sehr von Konsum und Beschäftigung ab? Auch Hochmut ist gefährlich. Zu meinen, wir brauchen Gott nicht, ist brandgefährlich. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, Freizeit auch zu genießen, mal abzuschalten. Kein Problem. Auch Besitz ist grundsätzlich nicht falsch. Aber wenn es zum Götzen wird, wenn es zum Mittelpunkt wird, dann wird es gefährlich. Die Frage ist, was nimmt wie viel Raum ein und kommt Gott noch darin vor? Sich den Maßstäben der Welt anzupassen, bedeutet gleichzeitig, Gott untreu zu werden. Gott sei Dank gelten in Gottes Reich andere Maßstäbe. Es geht nicht um den Starken, um den Erfolgreichen, um den Angesehenen. Bei Gott zählt der Einzelne, der Außenseiter, auch der Nobody, der sonst vielleicht keine Chance hätte. Entscheidend ist, wie Gott mich sieht, nicht wie andere mich sehen. Und wenn das wirklich entscheidend ist, dann möchte ich an Gott hängen bleiben. Dann möchte ich so leben, wie es in Gottes Augen richtig ist. Dann möchte ich erfahren, was Gottes Wille ist. Um das prüfen zu können, müssen wir uns von Gott verändern lassen. unser Denken auf ihn ausrichten oder besser noch ausrichten lassen. Ziel ist es, dass Gott unser Denken verändert, damit wir mündig werden, damit wir selbst beurteilen können, was Gottes Wille ist. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Gedanken geht, aber ich finde, Gott traut uns da eine ganze Menge zu, wenn er sagt, ihr sollt mündig werden, ihr dürft das selbst beurteilen, was Gottes Wille ist. Wer gehört denn alles so zu Gottes Bodenpersonal, wo wir vielleicht menschlich gesehen manchmal so ein Fragezeichen hinterversetzen würden? Denkt mal gedanklich zurück an die Gemeindemitgliederversammlung. Peter hatte einige genannt, Mose, der nicht redegewandt war, Jeremia, der in seinen Augen viel zu jung war, ein König David, den keiner auf dem Schirm hatte bei der Salbung, aber der später ein König nach dem Herzen Gottes wird. Jona, der mit seinem verstockten Herzen lieber wegläuft, als Gottes Barmherzigkeit für Ninive anzuerkennen. Aber Gott belehrt ihn eines Besseren und beruft ihn zum zweiten Mal. Elia, der beim Wettstreit mit 800 Baalspriestern hautnah erlebt hat, wer der wahre Gott ist. Und ein Satz von der Königin Isabel wirft ihn aus der Bahn und er stürzt in eine tiefe Depression. Ein Petrus, der den Herrn verleugnet hat, aber mit dem Jesus später Gemeinde bauen will. Paulus, der vom Verfolger zum Nachfolger wird, der die gute Nachricht in alle Welt verbreitet und auf Missionsreise geht. Johannes Markus, der bei der ersten Missionsreise kneift, der abbricht, aber aus dem dank Barnabas ein brauchbarer Mitarbeiter wird und dem wir das Markus-Evangelium zu verdanken haben. Oder eine Sabine, Gemeindereferentin, die nicht immer die Erwartungen der Menschen erfüllt, die sich aber im Dienst dem Herrn zur Verfügung stellen möchte. Ich glaube, wir könnten noch einige hier nennen. Menschen aus der Bibel, aus der Gemeinde, aus unserem Umfeld, die wahrscheinlich eins gemeinsam haben, die sich trotz Startschwierigkeiten dem Herrn zur Verfügung stellen, die sich von ihm verändern lassen. Es kam nicht auf sie an, sondern auf den Herrn. Noch einmal zurück zur Gemeindemitgliederversammlung. Peter zitiert Paulus, 2. Korinther 12,9. Er geht auf die Schwachheit des Paulus ein. Gott spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder in einer anderen Übersetzung, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. In meinen Augen gibt es zwei potenzielle Knackpunkte in unserem Christsein, wo wir uns Gott zur Verfügung stellen wollen. Der eine, wir sind nicht ganz sein, wir dienen mit halbem Herzen. Das wäre eine Nachfolge Leid, Vorbehalte haben, Hintertürchen offen lassen. Gott ja, aber. Im Herzen tummelt sich schon einiges, aber es läuft Gott den Rang ab. Und eine zweite Gefahr, wir machen Gott klein, wir trauen ihm zu wenig zu, wir denken nicht groß genug von ihm. Kleiner Tipp, wir reden vom Schöpfer des Universums, der aus nichts eine Welt schaffen kann, dem kein Ding unmöglich ist, der Menschen verändern kann, der Kranke und Verletzte heil machen kann, der vermeintlich Unbegabte mit Gaben versehen kann und losschicken kann, der aus Schwachen Starke macht, und der keine Vorbehalte hat. Wenn Gott keine Limits hat, sollten wir ihn auch nicht limitieren. Gott schenkt in der Fülle. Er will, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Wie können wir also Gott verstehen und erfahren oder feststellen, was sein Wille ist? Ganz einfach, indem wir Bibel lesen, indem wir mit ihm reden, nämlich beten, indem wir Gemeinschaft mit anderen haben. Sprüche 27,17 heißt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Völlige Hingabe bedeutet mit ganzem Denken, Reden und Tun, um dann Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Es geht ans Eingemachte. Hier wird sich zeigen, ob der Glaube echt ist. Es geht nicht darum, anderen zu gefallen. Es geht nicht darum, Erwartungen anderer zu erfüllen. Paulus sagt in Römer 12 ganz klar, unser Leben und Handeln sollte von der Liebe Gottes bestimmt sein. Es geht in erster Linie um die Beziehung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Unser Leben soll eine Antwort sein, eine Gegenreaktion auf seine Liebe und Barmherzigkeit. Im Griechischen steht hier ein Wort, was ihr wahrscheinlich alle kennt, Logikos. Das ist die logische oder folgerichtige Antwort, der folgerichtige Gottesdienst. Luther spricht von einem vernünftigen Gottesdienst. Auf Liebe folgt Gegenliebe. In der Hoffnung für alle heißt es, das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Nochmal die Bibel, 1. Johannes 4,19, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder übertragen, lasst uns ihm dienen, denn er hat uns zuerst gedient, und zwar mit seinem Leben und als Vorbild. Gott ist also quasi in Vorlage getreten. Wir reagieren auf Gottes Handeln. Wir stellen uns auf das Fundament Jesu. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dürfen wir für ihn leben, durch ihn handeln. Ich finde, das befreit ungemein. Was will Paulus erreichen? Er möchte, dass wir im Christsein vorankommen. Es geht nicht um Übereifer im Dienst, es geht in erster Linie um deine Beziehung zu Gott. Es geht um Gottes Liebe zu mir, zu dir und meine, deine Liebe zu ihm. Kind Gottes zu sein. Und das haben wir ganz oft in der Einleitung, in der Losung, in Liedern, im Anspiel, im Poetry-Slam. Macht mal gedanklich oder wirklich die Augen zu. Ich möchte euch ein Bild vor Augen stellen. Stellt euch mal eine große weiße Holzbank vor. Einladend, bequem. Sie steht in der Sonne. Du darfst Platz nehmen. Neben dir ist noch Platz. Wer darf neben dir sitzen? Was würdest du ihm sagen? Möchtest du einfach nur Zeit mit ihm verbringen oder seine Nähe genießen? Er möchte so gerne, dass du einfach nur Kind Gottes bist. Und diese Zeit ist kostbar. Du darfst du sein. Ich darf einfach ich sein. Kind Gottes, darum geht es. Nicht Hamsterrad der Welt oder Geschäftigkeit oder was auch immer. Einfach Kind Gottes sein. Gegenwart genießen. Keine Vorbehalte, keine Vorwürfe. Einfach nur im Licht und in der Liebe Gottes zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen. Soweit mal die weiße Bank. Zeit mit Jesus. Diese Zeit, diese Nähe, diese Beziehung, darauf kommt es an. Alles andere ist Nebensache. Und das ist auch das, was Paulus meint. Das ist die Konsequenz, der folgerichtige Gottesdienst. Ihm gehören, ihn zurücklieben. Zugegeben, eine Lebensaufgabe, ewige Hingabe. Und diese Stunde auf der Bank, das ist nicht einmalig. Das gilt lebenslang, immer, so oft du es brauchst und so oft du es willst. Es geht in erster Linie um deine Kindschaft zu Gott. Wir dürfen Kinder Gottes sein, mit allen Privilegien, was dazugehört. Angenommen, geliebt, um unserer selbst willen. Genießen wir es noch, Kind Gottes zu sein? Ich glaube, wir sind oft zu schnell beim zweiten Schritt. Christsein im Alltag, wir verstricken uns in Geschäftigkeit. Lebe die Kindschaft Gottes. Setz dich neben Jesus auf die Bank, beziehe ihn in dein Leben ein, genieße die Gemeinschaft, liebe ihn. Er hat uns zuerst geliebt und lass dich von ihm verändern. Unser Leben gleicht meistens einer Kür, worauf wir so viel Wert legen. Grundelemente lernen wir bei Jesus. Es kommt nicht darauf an, wie unser Leben rüberkommt. Wir müssen niemand gefallen oder beeindrucken oder Erwartungen erfüllen. Christsein bedeutet, ihm zu gehören, Kind Gottes zu sein. Das ist die Berufung für jeden Einzelnen. Die Bibel nennt es Glauben. Es kommt nichts Kleingedrucktes, kein Hintertürchen, keinen Haken. Einfach Kind Gottes sein. Unser Christsein ist eine Beziehung, die Beziehung zu Gott. Die gilt es zu leben, die gilt es zu gestalten, überwältigt zu sein von der Liebe Gottes und Gott zurücklieben. Paulus meint allerdings das ganze Leben mit aller Liebe. Und Gott ist da eifersüchtig. Er möchte seine Liebe nicht mit anderen teilen. Er möchte nicht, dass ihm diese Position streitig gemacht wird oder dass sie ihm den Rang abläuft. Gott wünscht ein ganz, kein halb oder bisschen oder manchmal, ganz, immer. Nochmal der Check zu Beginn. Leitprodukte waren nicht immer gut. Sie gaukeln etwas vor, was eigentlich nicht ist. Und das gilt auch für den Glauben. Leid ist keine gute Alternative. Wer im Glauben auf Sparflamme kocht, läuft Gefahr, dass diese Flamme ausgeht. Wenn ich meinen Schwerpunkt nicht auf Jesus lege, sondern auf was anderes setze, dann laufe ich Gefahr, dass mein Glaubenskartenhaus sehr schnell in sich zusammenfällt. Deshalb macht Paulus diese Mahnung: Passt euch nicht der Welt an. Ihr kennt wahrscheinlich noch den Slogan von Evangelisation. Dort hieß es oft: Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Bei wichtigen Dingen wie Glauben sollten wir keine Kompromisse machen. Paulus spricht hier vom sich zur Verfügung stellen. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt, Kind Gottes sein. Der zweite Schritt, Gott zu dienen. Ich muss nichts tun, um zu gefallen, um zu erreichen. Ich darf mein Leben leben, weil Jesus getan hat. Auf dem Fundament von Jesus, das ist es. Weil Jesus alles getan hat, weil er alles gegeben hat, da kann ich befreit handeln und leben. Wahrscheinlich werdet ihr so innerlich den moralischen Zeigefinger erheben und werdet sagen: Was heißt das denn jetzt? Muss ich mir das ewige Leben eben doch verdienen, es erarbeiten im Dienst? Warum mache ich den Dienst irgendwo so wichtig? Paulus sieht es als eine Logik an, die dem ersten Schritt folgt. Keine Bedingung. Wir sind überwältigt von der Liebe Gottes, das war Paulus' Ausgangspunkt. Und wir möchten aus Dankbarkeit dienen, nicht aus einer Bedingung oder Verpflichtung heraus. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Und der eine oder andere mag vielleicht denken: Juh, mache ich doch schon. Cool, weiter so. Aber ich glaube, wir sind doch hin und wieder in dem Hamsterrad der Frömmigkeit gefangen. Das können wir relativ schnell entlarven. Genieße ich es noch, Kind Gottes zu sein? Ja, dann genieß die Zeit mit Jesus auf der Bank. Kind Gottes, unendlich geliebt. Falls nein, dann mach dir neu deine Identität bewusst. Du darfst Kind Gottes sein, wertvoll, geliebt, erlöst. Wenn du das verinnerlicht hast, dann und erst dann mach den nächsten Schritt. Schau auf Jesus als dein Vorbild, lerne von ihm, lass dich von ihm prägen und gib dann das weiter, was Jesus dir gegeben hat. Lass dir von Gott die Hände füllen und dann teile aus und handle. Worum ging es? Ich fasse nochmal zusammen. Paulus spricht davon, überwältigt von der Liebe Gottes zu sein. Die logische Antwort oder Konsequenz ist ist das auch zu leben, zu genießen, mir meine Identität bewusst zu sein. Du darfst Kind Gottes sein, von Gott geliebt, unendlich wertvoll. Und dann lass dich von Gott verändern, um ihm ähnlicher zu werden, um zu beurteilen, was der Wille Gottes ist. Und eins seiner größten Ziele ist es, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann lass dich nicht von den Maßstäben der Welt prägen. Stelle stattdessen dein Leben Gott zur Verfügung, weil er sein Leben für dich gab. Das ist unser geistliches Opfer, das wir Gott bringen können. Das gleicht einem lebenslangen Gottesdienst, einer völligen Hingabe für den Herrn, der uns aus Gnade errettet hat, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Ich wünsche uns allen Gottes Segen für diesen lebenslangen Gottesdienst als Kinder Gottes. Und wer noch kein Kind Gottes ist, der darf es gerne noch werden. Und dazu möchte ich ermutigen. Amen.